ich meine, das will
ich. Mhm, fertig. Ja, also das heißt, wir sind in Wahrheit beim 81. Vortrag, habe ich da gerade stehen. Also es sammelt sich an und der Ende ist nicht abzusehen, obwohl wir zwar im 7. Schöpfungstag sind, aber es wird sich dann weiter fortsetzen, weil ja gleich anschließend an den Schöpfungsbericht gleich ein zweiter Schöpfungsbericht folgt. In der Bibel. Also es kommt das Ganze noch einmal sozusagen, aber auf einer anderen Ebene. Und daher kurz also zur Erläuterung, was wird eigentlich geschildert am ersten Schöpfungstag? Es wird geschildert die Schöpfung der Welt, ja, aber auf welcher Weltebene? Auf der Weltebene des Astralen, das heißt der Seelenwelt. Das heißt, es wird zunächst einmal geschildert, die Schöpfung im Bereich des Seelischen. Es ist also in Wahrheit noch nichts hier äußerlich zu verstehen. Also wenn hier von Sonne, Mond, also von den großen Lichtern die Rede ist und so weiter, sind das alles noch nicht die äußeren Erscheinungen gemeint. Sondern dahinter steht die Ansicht, dass die Welt eben aus dem Geistigen kommt. Das Geistige ist das eigentlich Schöpferische, also die geistige Quelle. Und die selber nichts Geschaffenes ist, aber in der, aus der die schaffende Kraft fließt. Und das Erste, das geschaffen wird, ist Seelisches. Seelisches im Unterschied zum Geistigen ist bereits etwas Geschaffenes. Also das heißt, das Seelische kann sich selbst aus sich heraus nicht schaffen, sondern dazu bedarf es eben des geistigen Funkens, aus dem es heraus entsteht. Und eine weitere Verdichtung ist dann die Stufe des Ätherischen, wie es Steiner auch nennt, oder die Welt der Lebenskräfte. Im Hebräischen, in der Kabbala ist das dann die Welt Yetzira, Olam Yetzira. Also wir haben uns da auch schon mal vor einiger Zeit damit beschäftigt, mit diesen Grundlagen der Kabbala und wo das herkommt. Da ist eines der ältesten Bücher der Kabbala, das überliefert ist, ist das Sefer Yetzira, das wird manchmal auch übersetzt mit Buch der Schöpfung, aber da wird geschildert eben die Schöpfung auf der Ebene des Ätherischen. Das heißt, das entspricht in gewisser Weise dem, was dann in der Bibel geschildert wird, im zweiten Kapitel, im Anschluss an die 7 Schöpfungstage, wo scheinbar jetzt noch ein Schöpfungsbericht kommt. Weil das endet jetzt da damit, also dass die Erzählung ist davon, wie die Elohim Himmel und Erde geschaffen haben, und dann fängt es von vorn wieder an. Es gab also nichts und jetzt dann wird der Reihe noch wieder geschildert, was erschaffen wird, und dann ist also die Paradiesesgeschichte und so weiter, diese Dinge. Das ist also dann die Schilderung auf der ätherischen Ebene, die endet dann letztlich damit mit der Vertreibung aus dem Paradies. Und die Vertreibung aus dem Paradies bedeutet also wirklich dann den Abstieg in die dichte physische Welt hinunter. Also da geht es erst dann ins Physische wirklich hinunter. In der Paradieseserzählung wird das eben vorbereitet, im Ätherischen, aber erst eben mit dem Sündenfall geht es so richtig ins dichte Physische hinunter. Also eine Schilderung in der Seelenwelt sind diese ersten 7 Schöpfungstage, also nichts Äußeres. Wobei ich auch schon mehrmals gesagt habe, man darf sich aber das nicht so einfach vorstellen, dass das so Dinge sind, die einfach nacheinander alle passieren, sondern die Geschehnisse auf der seelischen Ebene, auf der ätherischen Ebene, auf der physischen Ebene, die überschneiden sich teilweise. Sie werden hier zwar nacheinander geschildert, weil sie geschildert werden eben aus verschiedenen Perspektiven, aber man muss sich denken, dass Teile des Geschehens im Ätherischen bereits parallel dazu zeitlich ablaufen und auch bereits im Physischen natürlich dann sich bereits etwas beginnt zu bilden. Und wenn wir es also ganz genau betrachten wollen, dann ist das, was die 7 Schöpfungstage schildern, ist das ein gewisser Einblick in das, was im Grunde in der Seele der Elohim vorgeht beim Schöpfungsvorgang, was sie erleben dabei. Und worauf wir auch das letzte Mal oder auch schon öfter hingewiesen haben, ein ganz wichtiges ist, dass mit der Schöpfung der Erdenwelt durch die Elohim, durch die Gemeinschaft der Elohim, weil schon also die Übersetzung, die man dann oft in den deutschen oder auch lateinischen Übersetzungen findet, also die Gott schuf die Welt, das Wort Gott ist da eigentlich zu ungenau. Es ist eben eine Gemeinschaft von sieben Elohim, die aber langsam zu einer Einheit zusammenwachsen, zu einer höheren Einheit. Und wir haben auch davon gesprochen, dass diese höhere Einheit dann bedingt, dass durch diese Gemeinschaft der sieben Elohim der Christus wirken kann, als der eigentliche Ausgangspunkt der Schöpfung in Wahrheit. Der Christus selber ist nämlich der, von dem auch schon etwa die alten Inder gesprochen haben und ihn als den Weltenbaumeister, als den Vishvakarman. Vishvakarman heißt Karma, wenn man sich das Wort, Karma hat was mit Karma zu tun. Karma hat aber wieder was zu tun mit Handeln, mit Tun und halt mit den Folgen dann davon. Und Vishvakarman ist so was wie der allumfassende Tätige, der Alltäter, könnte man sagen, also der Weltschöpfer eben, der wirklich den Impuls aus dem Geistigen herausholt und in die Welt hineinstellt, aber vermittels anderer Wesenheiten auch. Also nicht unmittelbar alleine, sondern da geht jetzt eine ganze Hierarchie von geistigen Wesenheiten, die tätig sind. Und bei der Erdenschöpfung speziell sind es die Elohim, die an vorderster Front, wenn man so will, stehen, durch die aber dann der Christus, das schöpferische Wort, wirkt. Und das kommt natürlich sehr versteckt, aber doch in dem Schöpfungsbericht heraus, dass nämlich ab einem gewissen Zeitpunkt erst das Wort erklingt überhaupt. Nämlich überall dort, wo es heißt, also Vayomer, Elohim und so weiter. Vayomer, Elohim, Jehior, Vayhior, also am ersten Schöpfungstag, aber nicht gleich zu Beginn, das ist das ganz Interessante. Am Beginn also noch nicht. Am Beginn tritt zunächst einmal nur heraus etwas, was aus der Vergangenheit kommt, was jetzt wieder in Erscheinung tritt, was sich vielleicht, also oder nicht nur vielleicht, sondern tatsächlich in der Zwischenzeit in einen unsichtbaren geistigen Zustand zurückgezogen hat, aber was seiner Art nach fertig geschaffen ist, was in dem Bereshit drinnen sich ausdrückt, in dem Wort. Schon da ist im Wesentlichen kommt da etwas herein von alten Entwicklungen, die der Erdenschöpfung vorangegangen sind. Also namentlich im ersten Teil des Wortes wird das deutlich. Das Bu, das R, das Bereshi, I. Mit dem I kommt aber schon was Neues hinein. I, das J, Bereshit, das I und das T, das ist der Einschlag des neuen Geistigen, das sich bereits ankündigt. Das ist jetzt natürlich ein sehr weiter Sprung für dich, Esther, weil du es nicht von Anfang an gehört hast, aber ein Grundgedanke, also worauf Rudolf Steiner sehr aufmerksam gemacht hat und warum es interessant ist, von der hebräischen Ursprache auszugehen, ist, weil er sagt, in den Lauten der hebräischen Sprache und in den Worten, die sich daraus gebildet haben, aus diesen Lauten, liegt drinnen, wenn man lernt, sie bildhaft zu erleben, also zum Beispiel das Bu, wirklich in seiner Gestaltung, wie man es in der Sprachgestaltung letztlich auch tun, weil die Laute haben einen gewissen universellen Charakter, ändern sich dann ein bisschen von Sprache zu Sprache, aber dahinter stehen gleichartige Bilder. Und diese Bilder sind in den Worten der hebräischen Sprache wirklich noch so, dass sie halt versteckt, untergründig wiedergeben das, was die Eingeweihten noch hellsichtig erleben konnten. Das heißt, es werden unmittelbar durch den Klang der Sprache diese Bilder wieder angeregt. Und zwar ist diese hebräische Sprache in der Form ja zu einer Zeit entstanden, als allmählich in der Menschheit das Hellsehen, das es einmal natürlicherweise für alle Menschen gab, im Verschwinden bereits war, deutlich im Verschwinden war, wo es aber einzelne Eingeweihte natürlich noch gab, die hineinschauen konnten, wo man aber jetzt begann zu rechnen auf eine Menschheit, wo die meisten Menschen selber nicht mehr hineinschauen können in die Welt, wo man ihnen aber doch eine gewisse Vorstellung geben will, noch von dem, wie das damals erlebt wurde, hellsichtig. Und man hat das eben hineingelegt, wirklich in die hebräische Sprache, diese Bilder. Ein Eingeweihter wie Moses konnte das eben noch. Weil er konnte also wirklich durch seine hohe Einweihung hineinschauen in das eben, zumindest in einem Teil dessen, was die Elohim erlebt haben während des Schöpfungsgeschehens, und das hat er versucht festzuhalten in Bildern. Und dazu war also bereits die hebräische Sprache und auch die hebräische Schrift bis zu einem gewissen Grad vorbereitet zu der Zeit. Also die hebräische Sprache als solche ist auch noch gar nicht so alt. Also das geht so zurück auf Abrahams Zeiten, dass sich das herausbildet. Das ist so etwa 2000 vor Christus herum. Moses ist später, es ist also etwa 1300 vor Christus ungefähr. Und da leben also jetzt Bilder wirklich, wenn man eintaucht, in das Seelische, wie dieses Schöpfungsgeschehen abläuft. Und in diesem Bereshit ist also die Bildung eines, eines abgeschlossenen, in sich geschlossenen Weltenraumes, wenn man so will. Buh ist immer so ein Art abgeschlossener Bereich. Buh ist eine Art Hüllenbildung. Und innerhalb dieser Hülle spielt sich etwas ab. Von mir aus, weiß ich nicht, manche Kulturen haben es mit dem Begriff des Welteneis oder irgend sowas ausgedrückt. Also das lebt in dem Buh drinnen oder in dem R, das dann dazukommt, regt sich etwas. Das R ist der stärkste astralische Laut, also das ist pure Seelenkraft, aber noch sehr ungehobelte Seelenkraft, wenn man so will. Das ist also eine reine, pure seelische Triebkraft, ohne noch sehr viel Lenkung drinnen. Also das rumort da mal drinnen, das ist sozusagen der Rohstoff der Schöpfung, wenn man so will. Und mit dem Bereshit, das Sch, ist etwas Interessantes. Das Shin ist einer der drei Mütter des hebräischen Alphabets. Haben wir auch schon ein paar Mal gesprochen darüber. Es gibt drei Mütter, drei Mutterbuchstaben. Das ist das Shin, Sh, und steht für das Feuerelement. Also das ist dieses Zischen des Feuers, das drinnen ist. Und das weist zurück auf die alte Saturnwelt. Also Steiner schildert ja, wie unserer Erdenschöpfung andere planetarische Entwicklungszustände oder eigentlich kosmische Entwicklungszustände, man muss das wirklich also in ganz großen Stil denken, kosmische Entwicklungszustände vorangegangen sind. Und da war die erste Welt eben diese alte Saturn, diese Feuerwelt, weil sie als stoffliches eigentlich nur das Feuerelement hatte. Also etwas, was wir heute gar nicht als Stoffliches in dem Sinn empfinden, also was so an der Grenze ist, wo es vom Ätherischen ins Physische hereintritt. Also man könnte es am ehesten noch vergleichen mit dem, was heute in unserer Blutwärme lebt. Also wir haben es heute noch in uns in gewisser Weise. Also diese Feuerstofflichkeit. Und gerade beim Feuerelement ist das Typische, dass da das am stärksten durchlässig natürlich oder am stärksten unmittelbar reagiert auf das Geistige. Also man kann so sprechen vom Feuer des Geistes, kann vom Seelenfeuer sprechen, man kann von der ätherischen Wärme sprechen, man kann von der physischen Wärme oder vom physischen Feuer sprechen. Da ist so ein richtiger Durchgangskanal, könnte man sagen, wo sehr unmittelbar das eine ins andere übergeht. Darum wirkt auch unser Geistiges, unser Ich, am unmittelbarsten durch die Blutwärme in Wahrheit. Also Steiner sagt oft, also das Blut ist das unmittelbare Werkzeug des Ich, und wenn man es noch genauer fasst, ist es die Wärme im Blut drinnen, durch die das Ich am unmittelbarsten hereinwirkt. Also dort, wo wir Willensimpulse entwickeln, da setzt sich unmittelbar um das Geistige über die Stufen Seelenwärme, ätherische Wärme bis in die physische Wärme hinein. Und das ist das, was uns eigentlich tätig werden lässt, unmittelbar. Und eben Steiner schildert ja, dass das in Wahrheit ganz anders läuft als so die materialistische Auffassung, dass halt da eben der Steuerimpuls vom Gehirn kommt und der tut jetzt den Muskel in Bewegung setzen. Und scheinbar kann man das auch zeigen, weil wenn man Muskel irgendwo elektrisch reizt, dann fängt er halt zum Zucken an irgendwo. Aber in Wahrheit geht die Bewegung, das Handeln, das Tun unmittelbar vom Geistigen aus. Und die ganze Elektrik, die dabei sozusagen auch ist, und die ganze Nerven, die dabei sind, dienen eigentlich nur, um uns das bewusst zu machen, diese Bewegung. Und nur dadurch, dass diese Bewusstseinsbildung dabei ist, können wir natürlich auch dann Einfluss nehmen auf diese Bewegung. Bewussten Einfluss nehmen. Sonst würde es unbewusst passieren, sonst würde einfach die geistige Welt durch uns wirken und uns ganz unbewusst steuern, wenn man so will. Und das heißt, im Kleinen passiert das, was da im großen Weltschöpferischen passiert, ununterbrochen in uns. Jeden Moment, wo wir irgendeinen Willensimpuls in die Welt setzen. Und das tun wir in Wahrheit ununterbrochen, weil sonst könnte man gar nicht leben. Also immer ist unser Wille bewusster oder weniger bewusst beteiligt. Im Großen und Ganzen nämlich eh das meiste immer noch unbewusst in Wahrheit. Also was uns wirklich bewusst wird, ist sehr wenig, und was das eigentlich Willensmäßige ist, ist uns in Wahrheit überhaupt nicht bewusst. Wir haben eigentlich nur eine Vorstellung davon, was passiert, wenn wir wollen. Und das beobachten wir dann. Das ist aber nur der Schatten des Willens. Nicht wahr? Also was uns bewusst wird davon, ist gar nicht der Wille selbst. Steiner sagt oft, im Willen schlafen wir heute eigentlich noch. Weil wir haben keine Ahnung, was sich da drinnen alles Wunderbares abspielt, damit sich überhaupt unser Körper zu bewegen beginnt. Das spüren wir eigentlich gar nicht. Also wir haben nur ein sehr, sehr blasses Abbild davon. Und im Weltschöpferischen ist es eben auch so, dass eben jetzt dieses Geistige durch das Feuerelement hineinwirkt in diese seelische Masse, wenn man so will, in diese Seelenstofflichkeit, die in starker Regsamkeit, in starker Bewegung ist, die also starke Bewegung ist, in dem R drinnen, und das Ganze eben in einem abgeschlossenen Weltbereich, könnte man sagen. Die Hebräer, also die Kabbalisten, schildern das ja dann sogar so, dass dieser Bereich, in dem die Schöpfung entstanden ist, dass das ein Bereich ist, aus dem sich das geistig-schöpferische zurückgezogen hat sogar und sozusagen einen Leerraum gelassen hat und jetzt von außen die schöpferischen Kräfte hineinschickt. Also es ist ein Art Leerraum entstanden im Geistigen. Das ist natürlich sehr symbolisch nur zu nehmen, weil der Begriff des Raumes im Seelischen, im Geistigen kann man überhaupt nicht wirklich vernünftig fassen, und selbst im Seelischen, wo ist, die Seele ist groß oder klein, aber das ist nicht wirklich räumlich in unserem Sinne. Obwohl es doch also in der Seelenwelt schon etwas gibt, aus dem dann später einmal auch unser äußerer Raum entsteht. Auch darüber haben wir schon gesprochen. Man kann im Seelischen sehr wohl sprechen von niederen Seelenkräften. Wir gebrauchen das Wort. Man kann von hohen, erhabenen Seelenkräften sprechen. Aus solchen Dingen wird später dann das, was wir als oben und unten im Räumlichen empfinden. Und insbesondere als Mensch, der wir auf der Erde stehen. Weil die Erdenwelt interessanterweise zunächst einmal wirklich die allerniedersten Kräfte enthält. Wenn die Hebräer im Schildern, also es ist die Schöpfung überhaupt entstanden aus einem Bereich, der vom Göttlichen freigelassen wurde, dann schildert es in einer etwas anderen Art, nämlich die Genesis auch, indem sie spricht da von der Trennung von Himmel und Erde gleich am Anfang. Bereshit bara Elohim et hashamayim ve et haaretz. Und am Anfang schufen die Elohim den Himmel und die Erde. Den Himmel und die Erde heißt in Wahrheit äußerlich würde das bedeuten, sagt Steiner, das ist etwa der Zeitpunkt, wo sich die Sonne getrennt hat von der Erdenwelt, also wo sozusagen aus der Sonnenwelt nach und nach ausgeschieden wurde, wenn man es jetzt äußerlich astronomisch nehmen will, das, was die Planeten sind. Und darunter insbesondere auch die Erde. Und die Elohim selber bleiben aber mit Hashamayim, mit dieser Himmelswelt oder mit dieser Sonnenwelt, wenn man so will, verbunden und gehen nicht hinein in diese Erdenwelt, in diese Planetenwelt überhaupt hinein. Das heißt, sie wirken von außen. Und das ist in dieser Form auch etwas ganz Neues in der Weltentwicklung. Das gab es in dieser Form, in dieser Strenge, nicht während des alten Saturns, während dieser Feuerwelt. Es gab es nicht während der sogenannten alten Sonne, wo das Luftelement entstanden ist. Und es gab es nicht während der alten Mondenzeit, die unserer Erdenwelt vorangegangen ist, wo das flüssige Element, das Wasserelement entstanden ist. Natürlich nicht unser äußeres Wasser, aber das, was strömend fließend ist. Da gab es zwar auch schon gewisse Trennungen, aber es war niemals so, dass die Schöpfergötter ganz sich herausgezogen haben aus dem Bereich, in dem sie eigentlich die Schöpfung hervorbringen. Und das ist was ganz Bedeutsames, weil damit ein völlig neuer Bewusstseinszustand entsteht. Früher waren für alle geistigen Hierarchien, für alle Wesenheiten, von den kleinsten, von den Engeln angefangen bis zu den Höchsten, bis zu den Seraphim hinaus, gab es niemals das, was man Gegenstandsbewusstsein nennt. Ein sich gegenüberstellen können der Welt, die man eigentlich schafft. Sondern man war immer mit untrennbar verbunden mit dieser Welt, die man schafft. Und daher konnte man sie auch nicht von außen anschauen. Daher wird aber gerade dieses Gegenstandsbewusstsein, das jetzt allerdings natürlich hier in dem Sieben-Tage-Werk eben noch nicht die äußere sinnliche Welt bedeutet, sondern es bedeutet ein im Seelischen sich objektiv dem gegenüberstellen können, was ich oder was die Gemeinschaft der Elohim durch ihre Schöpfertätigkeit hervorbringt. Sie bringt also etwas hervor, von dem sie sich aber trennen kann. Und das sie sozusagen ganz objektiv anschauen kann. Und mit dem sie seelisch nicht verbunden ist. Sondern das ist draußen. Das ist selbstständig bis zu einem gewissen Grad. Das ist ganz wichtig. Dadurch ist andererseits auch diese Erdenwelt ein Ort, der in einem Grade Geist verlassen ist, wie das vorher noch nie der Fall war, in den vorangegangenen Entwicklungszuständen. Und das ist aber natürlich nicht gleich am Anfang vollständig so, sondern das dauert. Das ist also ein Prozess, der sich immer mehr herausbildet im Laufe der Schöpfungstage und der jetzt, aber in der Zeit, wo wir jetzt drinnen stehen, schon sehr weitgehend gediehen ist. Das heißt, die Erde ist bis zu einem gewissen Grad von dieser einen Seite her gesehen zumindest ein sehr stark geistverlassener Ort. Wie kann noch Geistiges hereinkommen in die Erdenwelt jetzt? Nur durch das menschliche Ich in Wahrheit. Und das wird in der Zukunft immer stärker werden. Das heißt nicht, das muss man gleich dazu sagen, nicht, dass jetzt wir allein mit unserem kleinen Ich alles schaffen können für die Zukunft. Aber wir sind das Tor dafür, dass weitere Schöpfungskräfte hereinkommen können. Und es liegt in unserer Hand, dieses Tor zu öffnen oder zu schließen. Und wie weit können wir es öffnen, wie weit können wir es schließen? Also wir sind mitbeteiligt sozusagen. Was so viel heißt, wie dass der Fortgang dieser Erdenwelt in hohem Maße auch von uns Menschen abhängt. Auch so etwas gab es in der Vergangenheit nicht. Also auf der alten Mondenwelt, auf der alten Sonne, auf dem alten Saturn gab es das nicht. das wäre der helle Wahnsinn eigentlich gewesen, dass man im Grunde den untersten geistigen Wesenheiten, wir sind da die untersten, und auf den anderen Entwicklungsstufen gab es also auch Wesenheiten, die halt gerade erst begonnen haben, geistige Wesenheiten, das heißt schöpferische Wesenheiten zu werden, das heißt so etwas wie ein Ich zu entwickeln, allerdings unter ganz anderen Bedingungen. Aber da war es niemals so, dass das Schicksal der Weltentwicklung bis zu einem gewissen Grad in die Hände dieser untersten Wesenheiten gegeben wurde. Hier, während der Erdentwicklung, ist das das erste Mal der Fall. Das heißt, theoretisch könnte diese ganze Schöpfung misslingen in ihrem Fortgang. Das heißt, es könnte passieren, dass das Ziel nicht erreicht wird. Wir müssen uns jetzt nicht gleich absolute Sorgen machen, weil es gibt sehr viel Hilfe dabei. Aber es ist auf uns gerechnet, dass wir mittun. Also das heißt, falsch wäre der Gedanke zu sagen, naja, der liebe Gott sozusagen wird schon richten und am Ende geht alles gut und es wird funktionieren. Nein, es wird letztlich um des Menschen willen, damit nämlich mit dem Menschen eine ganz neue Stufe von Wesenheiten, von geistigen Wesenheiten entsteht, um des Menschen willen wird in gewisser Weise die ganze Schöpfung riskiert. Also das ist eine Verantwortung, auch eine Mitverantwortung, die dem Menschen gegeben ist, die man sehr, sehr ernst nehmen muss. Weil letztlich damit auf den Beitrag jedes einzelnen Menschen gerechnet ist. Und es geht jetzt nicht um spektakuläre äußere Taten oder so, es geht nicht darum, dass wir noch 5000 Hochhäuser bauen oder sonst was, diese Äußerlichkeiten sind im Grunde eh nur Mittel zum Zweck, damit wir unsere Schöpferkräfte proben, erüben und weiter ausbilden. Darum entstehen diese ganzen Dinge. Aber die sind ja nicht das, was dann dauerhaft bleiben wird, nicht? Weil auch die Erdenwelt wird einmal zugrunde gehen. Das heißt nicht, dass sie deswegen scheitert, sondern sie wird als physischer Planet irgendwann auch einmal zugrunde gehen, weil dann alles wieder in einen geistigen Zustand übergeht, aus dem dann später eine neue Welt, auch eine äußere Welt, aber eine neue Welt entstehen wird. Also das heißt, die physische Erde wird sicher nicht ewig bestehen, das wäre schrecklich, weil wenn das passieren würde, dann hieße das das Ende der Entwicklung. Dann hieße das letztlich, dass irgendwann einmal die Entwicklung im Stofflichen erstirbt. Weil das Stoffliche, das uns also so hart jetzt gerade hier auf der Erdenwelt erscheint, das ist das, was dem Geistigen den stärksten Widerstand entgegensetzt. Das heißt also dieser Veränderung, weil Geist ist im Grunde ständiges Schaffen und Umschaffen. Also ständige Bewegung eigentlich, also ständiges Erneuern. Wenn alles nur geistig wäre, dann gäbe es all diese festen Dinge nicht, weil es würde sich sofort wieder verändern. In dem Moment, wo es geschaffen ist, wird schon wieder umgeschaffen zu etwas anderem. Also es gäbe im Grunde nichts Beharrendes darin. Also unsere Erdenwelt hat mit dem festen Erdelement etwas sehr stark Beharrendes drinnen. Und das wird eben auch in der Seelenwelt veranlagt bereits. Gleich vom Anfang an schon, allein dadurch, dass die Elohim sich aus diesem Seelischen der Erdenwelt herausziehen. Damit ist da eine Seelenwelt da, die zunächst einmal von sich aus, für sich genommen, nichts Neues mehr hervorbringen kann. Aus sich heraus. Nicht wahr? Das ist einfach, weil das Seelische an sich ist nicht schöpferisch. Es braucht immer den geistigen Einschlag. Und es ist eben was anderes, wenn der von außen kommt oder wenn das Geistige sowieso in dem Seelischen drinnen lebt. Die Elohim ziehen sich heraus, wirken nur mehr von außen herein. Und das mit der Zeit immer weniger. Also namentlich dann, wenn die Schöpfung des Menschen geschehen ist, vollendet ist bis zu einer gewissen Weise, also am sechsten Schöpfungstag, dann folgt der lange siebente Schöpfungstag, wo die Elohim ruhen, wo nichts mehr passiert. Das heißt, wo sie sich zurückziehen, ganz zurückziehen, jetzt auch nicht einmal mehr von außen hineinwirken. Und im Grunde ist dieser siebte Schöpfungstag das, was jetzt bis zum Ende der Erdenwelt einmal da ist. Also wir sind aus dieser Perspektive betrachtet bereits im siebten Schöpfungstag drinnen.
Nicht im vierten?
Aus einer anderen Perspektive betrachtet sind wir im vierten drinnen. Das ist ja auch das Interessante. Man darf also solche Bilder, die aus wirklichen Imaginationen stammen, kann man nicht so eindeutig dem Äußeren zuordnen, sondern es gibt vielfältige Möglichkeiten, sie äußeren Geschehnissen zuzuordnen. Wir haben ein paar Mal schon darüber gesprochen, dass man diese sieben Schöpfungstage verschiedensten Perioden zuordnen kann. Man kann sagen, also es beginnt damit Trennung von Sonne und Erde. Das ist das, was Steiner schildert, also in dem Zyklus, was sich speziell intensiv mit der Schöpfungsgeschichte beschäftigt. Und er sagt aber an anderer Stelle auch, man kann es beziehen, zum Beispiel auf die sieben Perioden, die sieben Entwicklungsperioden, die unser Erdenplanet überhaupt durchmacht. Das heißt, dann fängt aber der erste Schöpfungstag viel früher an, weil die Trennung von Sonne und Erde ist etwas, was mitten während der Erdentwicklung schon passiert. Mitten, also es ist schon ein bisschen vor der Mitte, aber jedenfalls nicht gleich am Anfang, sondern es gibt Vorstufen dazu. Also man kann es auch beziehen auf diese insgesamt großen sieben Perioden der Erdentwicklung, von denen wir jetzt auch im Großen in der vierten Stufe in der mittleren stehen, auf die kann man es beziehen. Man kann es, wenn man es ganz groß nimmt, haben wir es letzte Mal kurz angesprochen, könnte man es auch auf die sieben kosmischen oder planetarischen Entwicklungsstufen beziehen. Alter Saturn, diese Feuerwelt, alte Sonne, die Luftwelt, der alte Mond, die flüssige, fließende Welt, Erdenwelt, und dann gibt es noch drei künftige, die also noch gar nicht in dem Sinn existieren, jedenfalls nicht in äußeren Erscheinungen existieren, die aber in gewisser Weise Wirkungen auch schon hereinschicken. Auch das ist, nur der Zeitbegriff ist auch wieder so etwas wahnsinnig Schwieriges. Weil der Zeitbegriff, so wie wir ihn hier kennen, als etwas einfach von der Vergangenheit linear in die Zukunft fließend ist, das ist wirklich etwas, was so nur für unsere äußere Welt Gültigkeit hat. Und es kommt zum Beispiel immer ein anderer Strom dem entgegen. Also in der Astralwelt in Wahrheit läuft es überhaupt entgegen. Da kommt es in Wahrheit aus der Zukunft entgegen. Also das sind Strömungen, die sich begegnen. Im Ätherischen wieder können wir uns frei bewegen in der Zeit. Also das ist ein eigenes, sehr, sehr schwieriges Thema, sich das überhaupt vorzustellen irgendwie. Also man muss sich da sehr stark lösen von den Begriffen, die nur hier für unsere äußere sinnliche Welt gültig sind. Also entsprechend schwierig ist das. Also was kann man sagen? Man kann sagen, diese sieben Schöpfungstage sind etwas, mit dem ich alles charakterisieren kann, das Entwicklungsstufen durchmacht. Ich kann damit im Grunde jeden Entwicklungsprozess beschreiben. Im Kleinsten und im Größten. Überall dort, wo eine sozusagen in gewisser Weise abgeschlossene Entwicklung erfolgt, die also irgendwo einmal einen Anfangspunkt hat, sozusagen aus dem, wenn man will, nichts hervorkommt und dann aufsteigt, eine gewisse Blüte hat und dann wieder vergeht, das ist immer mit diesen sieben Perioden, mit diesen sieben Schöpfungstagen, wenn man will, zu beschreiben. Das gilt eben insbesondere auch dort, wo der Mensch einen Schöpfungsprozess vollzieht, etwas Schöpferisches hervorbringt, sei es ein Kunstwerk, irgendwas. Wir bringen so viel mehr Schöpferisches hervor, als wir glauben. Es muss nicht immer gleich was ganz Bedeutendes sein. Aber wir wären keine Menschen, wenn wir das nicht hätten, sonst wären wir Tiere. Die haben den schöpferischen Funken nicht unmittelbar in individueller Form in sich. Wir haben ihn in individueller Form in uns. Und das heißt, wir machen ununterbrochen so kleine Schöpfungsprozesse. Und das ist ja das Spannende, dass darum unser Thema auch, also diese Schöpfungsgeschichte eben immer zu betrachten, aber auch im Spiegelbild des Menschen. Also was bedeutet das für den Menschen? Weil es soll nicht nur sein, wir schauen uns irgendeine ferne kosmische Vergangenheit an, wo wir sagen, die Götter haben das gemacht, das ist vielleicht sehr spannend und interessant, aber man könnte sagen, ist lang vorbei, wieso muss uns das heute interessieren? Es hat eine unmittelbar praktische Bedeutung für jeden gegenwärtigen Moment, weil in jedem gegenwärtigen Moment, wo wir schöpferisch tätig sind, laufen diese Schritte in gewisser Weise ab, in halt ganz kleiner Dimension. Und das heißt, wir können dafür etwas lernen und wir können also das Bewusstsein erwecken dafür.
Wolfgang, ja. Jetzt entgangen, kannst du bitte sagen, wann hat diese Zeit angefangen, also die jetzt bis zum physischen Erduntergang andauert, wo die Elohim sich zurückgezogen haben? Ab wann ist dieser siebte Tag,
dieser siebte Tag,
in unserer Zeitrechnung?
Naja, in Wahrheit, wenn man es jetzt aus der Perspektive betrachtet, ist das schon ziemlich dann der Fall, wo der Mensch wirklich physisch die Erde betritt, wo also wirklich die ersten physischen Inkarnationen da sind. Das heißt, das ist die Zeit des Sündenfalls, in Wahrheit. Nicht, weil in der Bibel wird das jetzt wieder zeitlich versetzt alles geschildert. Da wird jetzt scheinbar so geschildert, also das sind mal die ersten sieben Schöpfungstage, dann interessanterweise kommt noch einmal eine Schöpfungsgeschichte und die endet dann irgendwo damit, dass der Sündenfall da ist und die Menschen aus dem Paradies vertrieben werden. Diese Vertreibung aus dem Paradies bedeutet in Wahrheit aber nichts anderes, als dass die Menschen jetzt in die wirkliche, dichte physische Verkörperung gehen. Weil in dem Paradieseszustand sind sie zumindest also noch nicht abgestiegen bis ins feste Erdelement, nicht einmal bis ins flüssige Element hinunter. Also gerade noch so der Übergang Luftelement. Weil auch das ist ein Vorgriff jetzt schon auf diese zweite Schöpfungsgeschichte, da heißt doch irgendwo, und Gott beziehungsweise Jahwe dann genauer blies dem Menschen den lebendigen Odem ein. Das ist also ganz wichtig, also dem Adam eben. Und damit ist in Wahrheit gemeint, dass damit das Geistige des Menschen sich verkörpert im Luftelement. Das heißt, da ist er bereits im Luftelement anwesend. Aber noch nicht im flüssigen Element, noch nicht im Erdelement. Und der Sündenfall ist damit verbunden, dass dann eben dieser Mensch, dieses noch sehr, sehr geistige Wesen, das im Luftelement wirkt und gestaltend dort auch wirkt bis zu einem gewissen Grad, kann man sich natürlich heute sehr schwer vorstellen, weil im Grunde leben wir sozusagen in Luftströmungen, dann könnte man sagen. Also dass gewisse Luftströmungen, Luftgebilde, die sich herausbilden, sind dann die Körperlichkeit des Menschen, wenn man es ganz äußerlich nimmt. Also das beschreibt den Paradieseszustand, wenn man es von außen betrachten würde. Daher natürlich sehr wichtig, dass oft auch manchmal geschildert wird, das Paradies ist in den Wolken irgendwo oben. Also es ist nicht unten auf der Erde noch. Es ist nicht irgendein Garten, der unten irgendwo ist. Aber es ist auch nicht ein rein ätherischer Zustand. Also es ist etwas, was einen gewissen Abdruck im äußeren physischen, also im Luftelement schon hat. Und jetzt mit dem Sündenfall aber kommt sehr schnell der Abstieg ins dichte Erdelement. Das heißt, ins Flüssige zunächst und dann ins Verfestigende hinein. Das geht relativ schnell. Das ist das, was Steiner die lemurische Zeit nennt. Also in der Mitte der lemurischen Zeit erfolgt relativ schnell dieser Abstieg in die Erdenwelt. Die Erdenwelt ist zu dem Zeitpunkt in einem Zustand, wo sie sich selber sehr, sehr rasch beginnt zu verfestigen. Man muss denken, sie war vorher noch in einem ziemlich flüssigen Zustand. Also das heißt, das war nur eine sehr ungemütliche Welt für unsere heutigen für unser heutiges Vorstellungsvermögen. Es hätte auch nicht ein Mensch mit unserem Körper damals noch schon leben können. Also das, damals war es noch sehr heiß und zähflüssig, also lavaartig, wenn man so will, das Ganze. Also flüssig heißt nicht nur Wasserelement, wie wir es heute kennen, sondern alles, was fließend ist, ist Wasserelement. Und in das wird jetzt sozusagen der Mensch hinuntergestürzt in diese Welt durch den Sündenfall, innerhalb relativ kurzer Zeit. Und was im Übrigen auch mit dann bedingt, diese Verfestigung der Erde, das sind alles Prozesse, die jetzt ziemlich gleichzeitig ablaufen. Abkühlung der Erde, Verfestigung, es fängt zu kristallisieren an, es besteht aber die Gefahr, dass es überhaupt zu sehr verhärtet, dass es so weit verhärtet, dass überhaupt eine weitere Entwicklung der Erdenwelt nicht möglich wäre. Weil wir sind bei unserer Erdenwelt eigentlich, ist es immer eine Gratwanderung. Es soll Schöpferisches noch hineinwirken können, aber es soll so lange das Geschaffene auch erhalten bleiben, dass wir Menschen Zeit genug haben, uns daran bewusst zu werden. Wir sind halt noch so schwach, dass wir einfach lange, lange brauchen, um unser Bewusstsein zu entwickeln. Darum sind wir überhaupt hinunter auch in diese Erdenwelt gegangen. Die Elohim, die bleiben in ihrer Sonnenwelt oben und können dort bewusst werden. Die Sonnenwelt macht eine rasante Entwicklung durch. Viel schneller ist unsere Erdenwelt. Man darf nicht glauben, dass sie dort nichts tut. Da bildet sich auch ununterbrochen etwas. Nur sind das Gebilde, die extrem flüchtig sind, die kaum sind sie da, sind sie schon wieder anders geworden. Also für unsere Verhältnisse könnte man sie gar nicht fassen. Wir brauchen eine viel gemächlichere Welt. Und die ist eben so eingerichtet, dass die Dinge halt gerade lang genug bestehen, dass wir uns bewusst werden können daran, aber sie dürfen auch nicht so fest werden, dass eine Weiterentwicklung nicht mehr möglich ist. Dass sich das also alles sträubt gegen weitere Verformung. Und diese Gefahr bestand aber, und das ist der Zustand, wo Steiner dann schildert, dass die Mondenwelt, also der Mond, ausgeschieden werden musste. Also es, die Zeit des Sündenfalls, wenn man so will, Vertreibung aus dem Paradies, ist zugleich die Zeit, wo sich Erde und Mond erst voneinander trennen. Also man kann sich vorstellen, wie das äußerlich ausschaut, dass dann natürlich, wenn von Menschen die Rede ist, noch lang keine Rede davon ist, in irgend so einer Körperlichkeit, wie wir es jetzt haben. Aber er beginnt jetzt bereits trotzdem das bis ins feste Erdelement hinein, sozusagen das zu ergreifen, die Erdenwelt, mit dem Sündenfall. Und da ist die Mondentrennung. Da passiert im Übrigen dann auch erst die Geschlechtertrennung, das hängt alles damit zusammen. Weil vorher dieser Mensch im Luftelement von mir aus noch, der da irgendwie schwebt, wobei dieses Luftelement halt eben auch noch nicht unsere heutige Luft ist, sondern halt etwas gasig Bewegliches, wenn man so will, dann ist er ja da noch ein doppelgeschlechtliches Wesen, also das beides in sich trägt und erst mit diesem Abstieg dann ins feste Erdelement beginnt die Geschlechtertrennung. Also es ist in ein Geschlecht, das sich etwas stärker mit dem physisch Harten verbindet und eines, das sich etwas weniger damit verbindet, das stärker noch die ätherischen Kräfte in sich behält. Und das ist dann, woraus das Männliche und das Weibliche entsteht, also sich trennt. Vom Geistigen her, vom Ich her, gibt es ja nach wie vor in Wahrheit keinen Unterschied. In Wahrheit im Seelischen auch nicht, wobei aber natürlich da das Seelische der Vermittler ja auch ist zwischen dem Geistigen und dem Physischen und dem Leiblichen, es natürlich auch eine gewisse Reflexion der Körperlichkeit ins Seelische hineingibt. Daher gibt es gewisse Unterschiede von der Anlage her zumindest zwischen Männern und Frauen, die aber durch das Ich jederzeit ausgeglichen werden können im Prinzip. Also Aber das hängt eben damit zusammen, dass das Seelische immer von zwei Seiten Impulse kriegt. Vom Geistigen, das mit der Geschlechtertrennung überhaupt nichts zu tun hat. Und eben vom Leiblichen, in das die Geschlechtertrennung halt hineingewirkt hat oder da drinnen gewirkt hat. Und wo man kann auch sagen, eine gewisse Spezialisierung sozusagen dadurch entstanden ist. Also eben Spezialisierung heißt einerseits ein Geschlecht, das eben stärker mit dem Physischen umgehen kann, eins, das stärker mit dem Ätherischen umgehen kann. Also das weibliche Geschlecht ist das stärkere ätherische Element hat. Die Frauen haben den viel stärkeren Ätherleib, also den viel, viel beweglicheren, viel lebendigeren Ätherleib. Die Männer sind einfach das Totere in gewisser Weise, das Härtere. Mit dem härteren Stofflichen verbunden. Daher zum Beispiel ein wirklich lebendiges Denken zu entwickeln, bis zur Imagination hin sogar, fällt den Frauen leichter als den Männern. Weil das natürlich auch bis in die Gehirnbildung und so weiter hineinwirkt, also die Männer sind viel unflexibler in ihrem Denken. Also die Männer neigen dazu, viel schematischer zu denken und die Schemen stoßen es nicht gern um.
Ein Einwand,
ja?
Die Fantasie ist bei den Männern nach meiner Ansicht noch stärker.
Naja, also sagen wir so, die Fantasie ist etwas, was unmittelbar aus dem Seelischen kommt, also beziehungsweise unmittelbar aus dem Geistigen natürlich auf erster Stelle, was dann das Seelische auch ist. Und die Frage ist, wie weit es also ins Ätherische sich dann umsetzen lässt. Das ist eine schwierige Frage, also Sind die Männer wirklich die Fantasiereicheren? Es ist also ich würde mal sagen, es gibt gerade auf dem Gebiet der Fantasie nicht keinen grundsätzlichen Unterschied, weil die Fantasie sich also wirklich sehr stark im Seelischen hält. Das hat natürlich einen gewissen rückwirkenden Effekt vom Körperlichen her, also da gibt es Unterschiede, das ist richtig. Aber die Fantasie ist etwas, was also zunächst wirklich im seelischen Bereich, also genau von dem wir jetzt sprechen, dort bewegt, auch im Bereich dieser Bilder. Also wenn man will, diese Bilder, die hier erweckt werden durch die hebräische Sprache in dem Urtext, das sind, man könnte sagen, Bilder für die Fantasie anregen sollen, aber in exakter Weise so, dass sie den wirklichen Imaginationen entsprechen. Und das heißt, das könnte man jetzt natürlich ganz falsch verstehen, das ist also eine wunderbare Fantasieerzählung, die in der Schöpfung drin ist, nur eine, die auf Realität beruht. Und gesunde Fantasie beruht in Wahrheit, im Gegensatz zur Fantasterei, nämlich hat einen realen Hintergrund. Also wirkliche Fantasie ist nicht etwas Willkürliches, sondern da steckt im Grunde unbewusst stecken Imaginationen dahinter. Aus denen heraus ist es entstanden, nur der Unterschied zur Hellsichtigkeit besteht darin, dass man sich nicht bewusst ist, dass es Imaginationen sind. Und dass man sie nicht in ihrer unmittelbaren Gestalt als Imaginationen erlebt, sondern eben in einem Abbild nur erlebt, das dann die Fantasie ist. Und daher, was wir heute erleben, also wenn, weiß ich nicht, heute aus der Fantasie heraus Romane geschrieben werden oder Filme gemacht werden oder sonst was, ist das Interessante, dass man meistens eine kuriose Mischung erlebt von, also namentlich, wenn es so sehr fantasiereiche Geschichten sind, wo einerseits immer wieder richtige Imaginationen durchkommen, die aber dann total verzerrt sind durch das, nämlich, was unser Verstand hineinträgt. Und der das durcheinander bringt und wo man dann also zu Fantastereien kommt. Das heißt, es sind so Fantastereien verwirrte Fantasien in Wahrheit, die vielfach da hereinkommen. Und
es kommt dann noch das Alemannische dazu, um daraus Geld zu machen.
Natürlich, ja, natürlich. Natürlich. Und es kommt dann sehr viel Ausgedachtes und so weiter. Und auch, wie, was kommt gut an, natürlich, ist schon klar. Also das ist dann die nächste Stufe. Aber trotzdem erkennt man bei vielen Dingen, dass richtige Imaginationen dahinter stecken, ganz deutlich.
Sehr viel Hollywood-Filme.
Ja, absolut. Absolut.
Also jetzt schon Prozesse, also die in Zukunft passieren werden, voraus.
Absolut, ja, absolut. Solche Dinge sind drinnen und das ist ja auch der Grund, warum es dann auf die Menschen wirkt, weil es also gewisse Realitäten anspricht in Wahrheit. Ob es dann immer in der richtigen Weise anspricht, ist also ob es sozusagen in die positive Richtung verstärkend wirken, ist wieder ein anderes Kapitel. Aber wirken tun sie deswegen, weil sie Dinge ansprechen, die im Unterbewusstsein da sind. Weil in Wahrheit erleben wir ja unterbewusst alle diese Imaginationen. Das Problem ist nur, wir können es zunächst einmal nicht ins Ich-Bewusstsein heben. Aber unser Astralleib zum Beispiel, der kennt das alles, der weiß das. Nur mit unserem Ich kommen wir dort nicht hin, wenn wir nicht einen Einweihungsweg durchgehen. Aber unser Astralleib weiß das, der ist halt in Wahrheit dann viel gescheiter. Auf einer Ebene. Er hat auf der anderen Ebene, gerade also durch den Sündenfall, natürlich auch die andere Seite drinnen, dass die Widersachermächte sich auch dort sehr stark austoben und dann in ihre Richtung die Dinge lenken. Auch für uns unbewusst zunächst. Und das haben wir ja in den letzten Malen besprochen, wo wir diese interessante Sache einerseits einmal hatten, dass es diese sogenannte Tempellegende gibt, die sehr kurios also damit beginnt. Also Tempellegende ist die Legende um den Bau des Salomonischen Tempels und da geht es darum, dass Salomo, der den Tempel bauen will oder bauen lassen will, dazu eines Baumeisters bedarf, dieses Hiram oder Hiram Abif, der aber aus dem Geschlecht der Kains Söhne stammt. Salomon nicht. Salomon leitet sich ab aus dem Seth-Abel-Geschlecht. Also, ihr kennt ja die Geschichte Kain und Abel, das ist ja bekannt und der Abel wurde erschlagen, aber statt Abel gab es dann noch einen Sohn, den Seth, der also dann fortträgt diese Linie, die ursprünglich Abel repräsentiert hat, und das ist im Grunde die reine Jahwe-Linie. Das heißt, das ist das, was herauskommt durch diese sieben Schöpfungstage. Da, durch die sieben Schöpfungstage wachsen die sieben Elohim zu einem Gemeinschaftsbewusstsein zusammen und nach ihrem gemeinsamen Bild wird der Mensch erschaffen. Das ist einmal ganz wichtig. Also nicht nach dem Bild dieses oder jenes Elohim, und von Jahwe ist am Anfang überhaupt noch nicht die Rede, sondern erst ganz am Ende, am siebten Schöpfungstag ist die Rede. Wir haben es also gelesen, wo dann von Adonai, wir haben es also ausgesprochen als Adonai, Herr, wie es üblich ist, wenn das rezitiert wird, weil man eben den geheimen Namen, den verborgenen Namen Gottes nicht aussprechen soll. Und wir haben selber gemerkt, wir haben es nämlich auch probiert und wir sind immer gestolpert. Es ist ganz interessant, wir sind am Anfang immer gestolpert. Mit Adonai geht's eigentlich so, kommen wir ganz viel. Und wenn wir Jahwe aussprechen, war immer ein Bruch drinnen. Also, aber Jahwe ist also der Vertreter dieses Gemeinschaftsbewusstseins der sieben Elohim. Und kein einzelner der sieben Elohim sozusagen hätte hingereicht, um den Menschen zu erschaffen. Das heißt, wir sind eigentlich nach einem höheren Bild geschaffen, als jeder einzelne Elohim ist. Auch wenn man Jahwe dann, und Steiner tut das ja auch dann oft, als den Monden-Elohim, als einen der sieben bezeichnet, dann muss man immer dazu sagen, Jahwe hat eine Doppelfunktion, oder der Name Jahwe bedeutet einerseits den Namen dieses einen Monden-Elohim, der hat aber seinen Namen dadurch, weil er widerspiegelt das gemeinsame Bild aller sieben Elohim. Und das heißt, er ist der Repräsentant dieses Gemeinschaftsbewusstseins. Also er hat diese doppelte Funktion sozusagen. Und in dem Maße, in dem dieses Jahwe-Bewusstsein, dieses Gemeinschaftsbewusstsein entsteht, in dem Maße kann im Übrigen auch der Christus immer stärker wirken durch die Gemeinschaft der sieben Elohim. Also da ist im großen kosmischen Maßstab sozusagen das, was dann später im Neuen Testament, was dann heißt, wenn zwei oder drei in meinem Namen versammelt sind, dann bin ich mitten unter ihnen. Im großen Stil ist es da die Gemeinschaft der sieben Elohim, wo der Christus mitten unter ihnen ist und durch sie wirkt. Eben überall dort, wo sie nämlich sprechen, die Elohim, wo sie ihre Stimme bekommen sozusagen, Vayomar Elohim. Alle Schöpfungstage außer dem ersten und siebten beginnen nämlich damit. Der erste noch nicht, weil am Anfang dieses Gemeinschaftsbewusstsein noch nicht da ist. Das fängt ganz zart erst an, was sie dann sagen, und die Elohim sprachen, es werde Licht und es ward Licht. Da ist einmal eine erste Gemeinsamkeit, dass einmal zumindest das Licht des Geistes hereinleuchten kann in diese finstere Erdenwelt. Und zwar dieses geistige Licht, das aber eben auch den Christus repräsentiert zugleich. Wie es in anderer Art dann wieder am Beginn des Johannesevangeliums steht. Nicht? Weil im Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott und so weiter und dann wird vom Licht gesprochen und so fort. Also da ist wieder aus einer anderen Ecke das heraus beleuchtet. Und dieses Sprechen wird jetzt hier immer deutlicher und kommt immer öfter und vor allem beginnt jeder Schöpfungstag jetzt immer Vayomar Elohim und dann passiert irgendwas. Es sprachen die Elohim dieses und jenes passiert. Und wenn sie es gemacht haben, steht dann im Übrigen immer und sie sahen, dass es gut war. Also am ersten Schöpfungstag heißt es Vayomar Elohim Yehi Or Vayhi Or. Vayar Elohim Et Haor Kitob. Und Vayar Elohim et Haor Kitob heißt, und es sahen die Elohim das Licht, es war gut. Kitob, der Name Tobias kommt davon, der Tobias ist eigentlich der Gute. Oder der Schöne, der Harmonische, das wird nicht geschieden voneinander. Also schön ist auch gut zugleich in dem Fall. Also das heißt, es ist vollkommen, vollendet. Es ist so im äußeren Ausdruck auch geworden, wie es dem geistigen Impuls entspricht. Das Äußere, die Erscheinung entspricht dem inneren Geistigen, das es geschaffen hat. Das heißt gut oder schön in diesem Fall. Und nur am siebten Schöpfungstag, dann sprechen sie wieder nicht, weil da ruhen sie eben. Das heißt, da wirkt nämlich jetzt der Christus nicht mehr durch die Gemeinschaft der sieben Elohim. Aber wo wirkt er jetzt? Durch die Menschen, wenn sie es zulassen. Nicht wahr? Seit der Zeitenwende, seit dem Erdenleben des Christus, ist die Möglichkeit geschaffen, dass das möglich ist im Sinne des Wortes Paulus, wo er so oft sagt, so im Sinne nicht ich, sondern der Christus in mir. Was aber nicht das Ich des Menschen aufhebt, sondern was nur heißt, dass ich mein Ich so weit öffnen kann, dass ich die Christuskraft in mich aufnehmen kann und durch mich wirken lassen kann, individuell, durch den einzelnen Menschen. Das war beim hebräischen Volk, war es noch durch das Volks-Ich, hat der Christus gewirkt. Also man kann sagen, im Alten Testament, was dann später alles im Alten Testament geschildert wird, da wird in Wahrheit geschildert, wie wirkt der Christusimpuls durch die Gemeinschaft des hebräischen Volkes in Wahrheit. Also schon lange nicht mehr in Wahrheit durch die Elohim, die haben sich im Grunde zurückgezogen, eben mit dem Moment, wo der Mensch also die physische Erde betritt. Aber es wirken allerdings, muss man dazu sagen, noch untergeordnete geistige Wesenheiten in die Erdenwelt hinein zu dem Zeitpunkt. Schon in der Schöpfungsgeschichte wird ja angedeutet, dass die Elohim, da sie sich ja zurückgezogen haben aus der Erdenwelt und nicht selber drinnen tätig sind, dass sie eben andere Wesenheiten, wenn man so will, beauftragen. Das ist halt verklausuliert ein bisschen da drinnen, nämlich die Schöpfungstage selber. Yom. Yom heißt Tag, aber Steiner weist ganz deutlich darauf hin, Yom heißt auch so viel wie Archai. Im Griechischen würde man es mit dem Wort Archai übersetzen und Archai sind die Urengel. Das sind also hohe Engelwesenheiten, die auch als Zeitgeister wirken. Das heißt, die zeitliche Entwicklung regeln, Entwicklungsprozesse im Kleinen und im Großen regeln. Da halt im ganz großen Stil. Sie regeln zum Beispiel die Entwicklung der Kulturepochen, von Kulturepoche zur Kulturepoche, wie sie Steiner geschildert hat, mit der urindischen Zeit, mit der urpersischen Zeit, die dann darauf folgt, das eigentlich noch ganz im Dunkel der prähistorischen Zeit liegt, also wo es in Wahrheit keine Aufzeichnungen gibt davon, dann die ägyptisch-chaldäische Zeit, die griechisch-lateinische, in die das Erdenleben des Christus fällt und jetzt unsere fünfte große Kulturepoche, in der wir gerade mittendrin stehen. Da ist auch für jede Kulturepoche einer der Zeitgeister führend. Also das ist die Aufgabe, die sie jetzt übernommen haben. Das heißt, jetzt zum Beispiel wirken die Archai auch nur mehr bis zu einem geringen Grad in der Naturwelt selber draußen schöpferisch. Also auch da haben sie sich zurückgezogen, während sie noch lange Zeit vorher eben einfach einmal die Natur zu entwickeln geholfen haben. Aber auch das zieht sich mehr und mehr zurück. Und mehr gewinnt Einfluss das auch für die Entwicklung der Natur, nämlich was durch den Menschen hereinkommt. Das ist auch interessant, weil wie sich die Natur ändert, hängt sehr stark damit zusammen, wie sich der Mensch geistig entwickelt. Und er wirkt gerade in der Natur am stärksten dann hinein, wenn er gerade nicht auf Erden verkörpert ist. Nicht? Weil wir Menschen gehen ja durch viele irdische Verkörperungen durch, die eben begonnen haben damals in der Zeit, zur Zeit des Sündenfalls. Da haben die irdischen Verkörperungen begonnen. Und seitdem haben wir alle schon viele Inkarnationen durchgemacht, aber dazwischen liegen Zustände, wo wir rein im Geistigen sind. Und gerade da tragen wir die Kräfte, unsere geistigen Kräfte, dass wir uns geistig erobert haben, sozusagen errungen haben, auch in seiner Wirkung in die Natur hinein. Das heißt, das beeinflusst zum Beispiel, wie sich die Pflanzenwelt ändert im Laufe der Jahrhunderte, Jahrtausende. Das ist alles auch nicht nur ein äußerer Prozess, wie es die Materialisten betrachten. Es ist aber auch nicht so, dass das heute hauptsächlich durch die Schöpfergötter von außen gemacht wird. So einen sehr wesentlichen Beitrag und einen immer wesentlicheren in die Zukunft hin hat der Mensch. Und das heißt, bis in diese Sachen hinein wirkt der Mensch mitbestimmend, was aus der Erdenwelt wird. Und eben vor allem dadurch, wie er sich hier auf Erden geistig entwickelt. Also es ist jetzt gar nicht das Primärum sozusagen, wie guter oder schlechter Gärtner jetzt da ist, ob er einen grünen Daumen da hat oder nicht. Das hat schon auch eine Bedeutung, aber es hat eine Bedeutung insofern, als wir daran nämlich unsere geistigen Kräfte erüben, die wir dann nach dem Tod in die Natur hineinschicken zum Beispiel. Also da, und da sind sie im Übrigen also dann nicht nur, wie wir da mit Blumen umgehen, so arbeiten wir dann in die äußere Pflanzenwelt, sondern namentlich zum Beispiel durch das, was wir künstlerisch tun, wirken wir dann sehr stark gestaltet in die Formen der Naturwelt hinein. Aus dem kommen die Kräfte sehr stark. Am wenigsten aus dem, was wir uns rein intellektuell ausspintisieren. Also alles, was rein intellektuell ist, das ist wirklich mit dem Tod weg. Weil unser heutiger Intellekt, der ist wirklich an das Werkzeug des Gehirns gebunden. Und wenn das Gehirn weg ist, ist das auch weg. Also das heißt, das, was heute das am meisten Geschätzte ist, das ist wirklich praktisch sofort nach dem Tod weg. Das ist sozusagen für die, auch für die, fürs Geistige dann das Unwesentlichste. Aber es hat trotzdem einen Sinn, dass wir sie entwickeln, weil wir daran bewusst werden. Gerade weil es so was Totes ist, weil es eigentlich was Absterbendes ist, etwas, von dem wir uns in Wahrheit trennen. Weil der intellektuelle Gedanke ist etwas, was wirklich völlig aus dem Geistigen herausgestorben ist. Das heißt, das ist etwas, wo wir uns in unserem Bewusstsein selber gegenüberstellen können. Da ist in dem intellektuellen Gedanken ist nichts Schöpferisches, nichts Bewegliches, nichts Lebendiges mehr drin, nichts ätherisch Bildhaftes drin, gar nichts. Das ist ein völlig toter, abstrakter Gedanke, der biegt da und rührt sich selber nicht mehr. Und, aber gerade daran können wir uns im Seelischen jetzt bewusst werden. Das heißt, im abstrakten Denken haben wir interessanterweise am ehesten etwas Vergleichbares wie das, was die Elohim erleben. Weil wir haben gesagt, die Elohim erleben ihr Gegenstandsbewusstsein im Seelischen. Wir Menschen zunächst einmal an der äußeren Sinneswelt, weil da haben wir es am deutlichsten, da steht die Lampe und da steht das Glas und da sitzt ihr drüben. Also körperlich gesehen seid ihr eben auch Gegenstände sozusagen. Gott sei Dank nicht nur, aber halt auch. Also da erleben wir es in der sinnlichen Welt. Aber einen Anflug dieses rein seelischen Gegenstandsbewusstseins haben wir dort, wo wir den reinen, puren Intellekt entwickeln. Das rein logische Denken. Wo wir wirklich zwar aus dem Geistigen etwas holen, schöpferisch gestalten, weil sonst kommt gar kein Gedanke zustande, aber dass er ein intellektueller Gedanke wird, wird er erst dadurch, dass er völlig abstirbt. Dass sich das Geistige, das heißt unser Ich, daraus völlig zurückzieht und nur mehr dieses tote Produkt betrachtet. Und dann haben wir dieselbe Situation im ganz Kleinen, die Elohim im Großen haben. Und daher heißt es auch, ich erinnere daran, am Anfang, wie heißt es so schön, also Bereshit bara Elohim et hashamayim ve et haaretz, also im Anfang schufen die Elohim den Himmel und die Erde, ve haaretz hayeta tohu va bohu, und die Erde war wüst und leer. Über das Tohu va bohu haben wir auch öfter gesprochen, es ist nicht nur Chaos, sondern das sind also gewisse Gestaltungskräfte. Dann geht es weiter, ve choshek alpenete hom, und Finsternis über der Tiefe. Finsternis heißt es im Seelischen immer Geistlosigkeit. Aber etwas schwebt darüber. Ve Ruach Elohim Merachefet Alpene Hamayim. Und meistens wird so übersetzt, der Geist der Elohim, Ruach Elohim Merachefet, schwebte über den Wassern der Tiefe. Hamayim. Mayim, Wasser ist also das dichteste Element, aber hier auch im Seelischen genommen, ist also sozusagen die dichteste Seelenstofflichkeit, die da fließt, aber frei von Geistigem. Finsternis waltet ja zunächst, aber darüber schwebt Ruach Elohim. Und dieser Geist der Elohim, wenn man es ganz genau nimmt, ist damit etwas gemeint, was man vergleichen kann mit der menschlichen Verstandesseele, mit dem seelischen Wesensglied, das zur griechisch-lateinischen Zeit ausgebildet wurde, beim Menschen, aber sowas halt in kosmischen Dimensionen haben auch die Elohim, weil beim Menschen wird nämlich auch die Verstandesseele Ruach genannt von den Kabbalisten. Ruach ist eines der drei seelischen Wesensglieder, die man kennt. Es gibt sowas wie die Empfindungsseele, die wir Menschen auch haben, die ansatzweise sogar die Tiere auch haben, also sowas wie Empfindungsseele oder Empfindungsseelenartiges haben auch die Tiere. Nefesh, davon war schon ab dem fünften Schöpfungstag die Rede, wo beseeltes Leben, Nefesh Chaya, gebildet wird. Chaya, Chava, Heva, Eva, hat was mit Leben zu tun. Chaya ist Leben. Nefesh ist beseeltes Leben, aber empfindungsseelenmäßig belebtes. Also das heißt, es hat sinnliche Wahrnehmungen, es hat gewisse Empfindungen, Schmerz und dergleichen, Lust und Unlust und sowas ist drinnen. Aber nichts Verstandesmäßiges noch. Die nächste Entwicklungsstufe im Seelischen ist dann Ruach, die Verstandes- oder Gemütsseele. Etwas, was sehr stark lebte, dann auch etwa in der griechischen Philosophie, also namentlich in seiner Blüte bei Platon. Aristoteles ist schon einen Schritt weiter. Aristoteles bereitet nämlich mit seiner Logik in Wahrheit schon vor die Bewusstseinsseele und damit unseren heutigen Intellekt. Das heißt, der ist ein Vorgriff schon auf das Kommende in Wahrheit. Und es hat dann das ganze Mittelalter hindurch gebraucht, das sich ja sehr, sehr stark an Aristoteles orientiert hat. Also namentlich also die christliche Kirche, die christlichen Mönche und die Scholastiker dann haben sich ganz stark eben an Aristoteles orientiert, um damit vorzubereiten in Wahrheit unsere moderne Bewusstseinsseele, die sich dann aber eben nicht mehr gewandt hat auf die Auslegung der biblischen Schriften, sondern halt aufs Verstehen der äußeren Sinneswelt. Weil sich die Bewusstseinsseele als zweiten Pol eben braucht, zunächst einmal sich zu entwickeln an dem, was ich äußerlich sinnlich anschaue. Da entwickelt sie sich einfach, das äußere Sinnliche, das ist einfach viel leichter daran, das Bewusstsein zu entwickeln, als im rein Seelischen. Denn dieses Ruach Elohim, da ist eben zwar die Verstandesseele der Elohim da, aber da haben sie selber auch noch nicht voll ihre Bewusstseinsseele ausgebildet, nämlich im Sinne dieses Gegenstandsbewusstseins. Das haben sie, das beginnt erst. Es sind zwar die Bedingungen schon geschaffen, gleich am Anfang, Trennung Erde und Himmelswelt, aber zunächst einmal weiter als bis zur Verstandesseele bringen sie es nicht, aber nur ist die Verstandesseele da von kosmischen Dimensionen, aber da ist drinnen der Verstand, der die geschaffene Welt reguliert, wenn man so will. Da stecken die Naturgesetze drinnen. Also das heißt, daher sind die Naturgesetze bis zu einem gewissen Grad auch wirklich verstandesmäßig logisch erfassbar. Weil nach denen ist es gebaut, da ist nichts Schöpferisches mehr drin. Das ist einmal ausgearbeitet, ist geschaffen, aber dann ist diese Ordnung drinnen und die ist fertig und nicht antastbar mehr sozusagen. Also wir können nicht einfach willkürlich die Naturgesetze verändern. Nicht einmal die Elohim selber, daher, oder selbst höhere Wesenheiten nicht. Daher so dumm die Auffassung dann der Wundererzählungen oder was das in der Bibel gibt, wo man immer denkt, naja gut, ich glaube ans Geistige, wenn es also die Naturgesetze aufhebt. Also dann glaube ich an Gott, weil er kann alles, also er kann auch die Naturgesetze aufheben. Also er beweist sich dadurch, dass er seine eigenen Gesetze aufhebt. Das ist eigentlich ein völliger Unsinn. Er ist ja mit diesen Wundern ganz was anderes gemeint. Aber jedenfalls nicht eine Durchbrechung der Naturgesetze. Das heißt, alle Wundererzählungen, die drinnen sind, sind in Wahrheit anders zu nehmen und sind Bilder für etwas anderes in Wahrheit. Wir haben nur verloren diese Fähigkeit, die viele Menschen noch damals hatten, das Sinnliche und das Übersinnliche zusammenzuschauen in gewisser Weise. Und namentlich die Schreiber der Evangelien konnten das noch. Also daher hat man Schilderungen, wie es eben für solche Menschen damals üblich war, wo in einem Halbsatz was äußeres Sinnliches geschildert wird und im zweiten Halbsatz das dazugehörige Geistige, das man imaginativ sieht, wenn man beides gleichzeitig erlebt. Und daher kommt aber für die Menschen heute, die alles für sinnlich nehmen, und die zumindest also nicht merken, wo ist der Übergang vom Sinnlichen ins Übersinnliche, ist das dann nur missverständlich zu lesen, wenn man sagt, ne, ist halt sehr fantasievoll das Ganze. Aber so kann es ja nicht gewesen sein. Dabei sind es sehr wohl tatsächliche Schilderungen, nur Schilderungen, wo halt immer durchs Sinnliche hindurch jederzeit das Seelische durchschaut, wie es später etwa Goethe noch sehr stark hatte. Weil für Goethe ist immer dieses sinnlich-übersinnliche Schauen das Typische. Er ist ein sehr starker Augenmensch einerseits, der also sehr bewusst und sehr klar in die Sinneswelt hineinschaut, aber der zugleich immer durchschaut. Aber er braucht immer die Anregung des Sinnlichen, aber er schaut dadurch durch das ins Übersinnliche hinein. So kommt er zu seiner Urpflanze und diesen ganzen Dingen. Also zu dem, was real gestaltend in der Pflanze wirkt, aber was wir halt nicht äußerlich sehen. Die Urpflanze ist ja da, aber wir sehen sie nicht mit äußeren Augen. Aber wir sehen sie mit den Augen des Geistes oder mit den seelischen Augen, mit denen sehen wir sie durch. Und das war für Goethe auch so selbstverständlich wie für einzelne Menschen noch damals zur Zeitenwende. Und für die Evangelisten auf jeden Fall noch war es selbstverständlich, so zu schauen. Johannes, dann der vierte Evangelist, bei dem war also noch stärker dann dazu das Element der Inspiration, das heißt, sich ganz bewusst zu werden dessen, was man schaut, das heißt, das ist auch wirklich klar zu erkennen, das haben die ersten drei Evangelisten nicht so klar. Die haben zwar die Imaginationen, die stimmen, aber sie wissen selber nicht ganz genau, was sie bedeuten. Sie erleben sie einfach und schildern halt das so, wie sie es erleben. Und damit hat es einen Punkt. Beim Johannesevangelium ist es so, dass der Johannes eben auch weiß genau, was er da schaut. Das ist also eine tiefere Einweihung, die er durchgemacht hat. Und das ist auch kein Wunder, weil er ist, wie Steiner ja dann sehr deutlich sagt, einer, der durch den Christus selber eingeweiht wurde, was aber aus dem Johannesevangelium nur sehr verdeckt herauskommt, weil es ist ab einem gewissen Zeitpunkt dann immer die Rede von dem Schüler oder von dem Apostel, den der Herr lieb hatte. Das taucht ab einem gewissen Zeitpunkt auf im Johannesevangelium, und zwar taucht es auf nach der Erzählung von der Erweckung des Lazarus. Also Lazarus, der von den Toten auferweckt wurde, wobei aber deutlich dann geschrieben steht, aber die Krankheit war nicht zum Tode. Wir haben auch schon davon gesprochen, in Wahrheit war das ein Einweihungsvorgang, der zwar nicht gezielt eingeleitet wurde, sondern der einfach dadurch eingeleitet wurde, dass also dieser Lazarus eben erlebt hat, was dieser Christus hier tut auf Erden, und dadurch, durch dieses Miterleben, durch dieses starke Miterleben, ist er von selber in diesen todesähnlichen Zustand gefallen, der damals bis zu einem gewissen Grad noch die Voraussetzung dafür war, wirklich bis zur Erleuchtung zu kommen, das heißt bis zum selbstständigen Erleben des Geistigen. Das hat sich ja früher so abgespielt, dass man die Menschen wirklich ganz gezielt und ganz bewusst bis an den Rand des Todes gebracht hat, also in einen todesähnlichen Zustand versetzt hat, wo sich nicht nur das Seelische, sondern bereits die Lebenskräfte vom Körper, vom physischen Körper zu lösen beginnen, und man dann dadurch einen gewissen Einblick sozusagen gewinnt in die Welt, die der Mensch normalerweise nach dem Tod auch erlebt. Also bis dorthin musste man ihn bringen und auch wieder zurück. Was die Schwierigkeit dann immer mehr geworden ist, das hat wunderbar noch funktioniert in der altägyptischen Zeit, also die ägyptische Einweihung beruhte ganz darauf, und dieser ganze Grabkult ist daraus entstanden, eigentlich aus den Einweihungszeremonien, weil man darin in diesen Gräbern, in diesen Grabstätten eben die Leute in diesen Zustand versetzt hat. Und namentlich die Pharaonen, also dann auch in den Pyramiden und so, also die mussten zuerst halt alle möglichen schweren Prüfungen durchmachen, um das war, wie soll man sagen, eine gewisse Test, auch eine gewisse Prüfung, ob er geeignet ist, in diesen Zustand versetzt zu werden, ob er würdig ist, in diesen Zustand versetzt zu werden. Und auf diesem Weg sind auch viele gescheitert. Und gescheitert hieß, dass sie umgekommen sind. Also das war halt eben damals, waren halt rauere Zeiten. Aber dessen waren sich die Leute bewusst. Also das hängt natürlich auch damit zusammen, dass man ganz bewusst damit auch zugleich eine Art, was damals eben noch gewirkt hat, eine gewisse körperlich-physische Selektion betrieben hat. Also was heute ganz falsch wäre und auch nicht funktionieren würde, was damals bis zu einem gewissen Grad noch funktioniert hat, weil damals die geistigen Kräfte sehr stark mit dem körperlichen Element noch zusammenhingen. Nicht, weil, also so frei aus dem Ich heraus, wie wir heute zum Geistigen streben können, wenn wir wollen, das war damals noch nicht möglich. Also gerade das Ich hat man damals ausgeschaltet bei der Einweihung. Das war einfach noch nicht so weit. Sondern man hat die Einweihung gesucht, gerade unter Ausschaltung dieser Ich-Kräfte. Und da musste als erstes eben bewiesen werden, dass er also physisch in der Lage ist, dass also die physische Leibeshülle geeignet ist, dass also entsprechend kräftig geschickt und so weiter ist. Also das waren wirklich schwierige Übungen und diese ganzen Fallen in den Pyramiden oder so, von denen man dann oft sagt, naja, für Grabräuber, dass die nicht einbrechen können und so weiter. Das waren die Fallen für den Einzuweihen, letztlich für den, der Pharao werden sollte einmal. Dafür hat man es gebraucht. Und da sind manche auch umgekommen in diesen Fallen. Aber wenn er es also geschafft hat, auch seine Ängste zu überwinden, sein Orientierungsvermögen so auszuprägen, dass er auch den Weg da drinnen findet, was keinen Anhaltspunkt gibt, man muss denken, man hat den da hineingesteckt im Stockfinsteren, der hat keine Fackel, nichts mitgehabt. Er ist im Stockfinsteren da durch diese Gänge hat er durchmarschieren müssen, bis er dann endlich die Grabkammer, die eigentlich die Einweihungskammer war, gefunden hat, und dann hat man ihn dort in diesen etwa dreitägigen todesähnlichen Schlaf versetzt und die geleitet durch eine Gemeinschaft von Priestern, eben wurde er in diesen Trancezustand versetzt, natürlich mit gewissen Drogen auch verbunden das Ganze, und die haben diesen Zustand dann überwacht. Und haben genau gewusst, also, wann es so weit ist, dass er wirklich nahe an der Grenze ist, endgültig hinüberzugehen. Und bis kurz vor diesem Moment hat man gewartet. Und dann hat man ihn zurückgeholt. Das konnten die Priester damals, weil sie es einfach hellsichtig noch verfolgen konnten. Und in der Bibel wird es an einzelnen Stellen, klingt es noch durch, also wenn man die Dinge dann kennt, dann erkennt man sie auch wieder. Auch in der Bibel wird zum Beispiel gesprochen von der sogenannten Silberschnur. Also was ist die Silberschnur? Die höheren Wesensglieder des Menschen, also das Ich, wird sowieso einmal herausgehoben bei der Einweihung, dann der Astralleib, also der Seelen- oder Triebleib, wird herausgehoben und auch der Ätherleib bis zu einem gewissen Grad. Aber es bleibt eine Verbindung noch mit dem Körper, etwa wenn man es hellsichtig erlebt, die in der Milzgegend ungefähr in den Körper hineinführt. Da ist also noch eine Verbindung drinnen. Das ist die Silberschnur, die man deswegen so nennt, weil sie einfach hellsichtig so wie eine silberglänzende Perlenkette ausschaut. Also es ist so was in sich Gegliedertes. Es ist so der letzte Faden, wo das Ätherische und auch das Astralische mit dem physischen Körper noch zusammenhängt. Weil in Wahrheit ist es ja auch in der Nacht so, dass Ich und Astralleib herausgehoben werden, der Ätherleib aber normalerweise als Ganzes verbunden bleibt, noch mit dem physischen Leib, also wenn wir in der Nacht schlafen. Aber es ist eben nicht so, dass der ganze Astralleib herausgehoben wird, sondern in Wahrheit nur die oberen Teile. Das sind die Teile, deren wir uns im wachen Zustand bedienen können. Die werden herausgehoben. Das sind gerade die Teile, die, naja, sagen wir mal so, am meisten belastet sind auch mit den Kräften der Sinnlichkeit. über Sinnesorgane haben was mit dem oberen Menschen zu tun und eben auch das Seelische, das mit der Sinnestätigkeit zu tun, hängt eben mit den oberen Teilen des Astralleibes namentlich zusammen. Und das hebt sich in der Nacht heraus. Der untere Teil des Astralleibes verbindet sich sogar sehr fest mit dem physischen Körper in der Nacht. Und da werden nämlich dann geltend die sehr weisheitsvollen, sehr harmonischen Kräfte des Astralleibes, die sehr eben weisheitsvoll sind, die nicht gestört sind durch unsere Sinnestätigkeit. Und weil wenn man, jetzt könnte man denken, naja, was hat eine Sinnlichkeit und dann hat das doch was mit Sexualität und diesen Dingen zu tun, niedere Triebe, Begierden und so, die haben doch was mit unten zu tun. Ja, wie ist denn das? Ja, das sind untere Kräfte, die aber durch die Sinnlichkeit, das heißt durch die oberen Sinne, verdorben und fehlgeleitet sind, die für sich genommen nämlich absolut etwas Reines sind und im Grunde sowohl im Seelischen als im Ätherischen die höchsten Kräfte darstellen. Klar, da sind die Kräfte drinnen, die eigentlich ein Menschenwesen hervorbringen können, zumindest die leibliche Grundlage dafür, und zwar leibliche Grundlage nicht nur im physischen, sondern auch im ätherischen bis zu einem gewissen Grad und auch im astralischen bis zu einem gewissen Grad die Grundlage geben dafür. Weil wenn wir uns verkörpern auf Erden, spielt die Vererbung ja schon trotz allem eine gewisse Rolle, sowohl fürs physische, sowohl fürs ätherische als auch fürs astralische. Obwohl wir einen anderen Teil im Ätherischen, im Astralischen uns zwar mitbringen, was wir selber gestaltet haben, aber ein anderer Teil kommt auch von den Eltern her. Und das heißt, das sind die höchsten Kräfte, die auf Erden überhaupt wirksam werden können, weil die Kräfte, die einen Menschen hervorbringen können, das sind die höchsten Kräfte, die es gibt. Also, dass sie missbraucht werden, liegt an den oberen astralischen Kräften, die dann sehr stark, also dem Einfluss Luzifers unterliegen und das heißt den Kräften, die mit dem Sündenfall hineingekommen sind. Und das kann dann die unteren Kräfte fehlleiten. Aber eben damit das wenigstens in der Nacht nicht passiert, werden die oberen Kräfte herausgehoben und jetzt können die unteren Kräfte wirken, dass sie in unserem Organismus, in unserem Leib, das heißt bis in den physischen Leib hinein, alles das wieder reparieren, was wir untertags durch unsere sinnlichen Astralkräfte zerstören. Die wirken nämlich zerstörend, die sind letztlich die Ursache unserer Sterblichkeit auch. Sind die Ursache dafür, dass wir überhaupt in einen so dichten Leib halt hineingegangen sind, der so zerbrechlich ist, andererseits so spröde ist, dass er kaputt geht. Weil wenn wir im Luftelement geblieben wären, dann hätte es die Sterblichkeit in der Form nicht gegeben. Wir wären dann halt physische Luftmenschen gewesen, maximal, aber dann hätte es keine Sterblichkeit in dem Sinn gegeben. Das heißt, nicht diesen Wechsel zwischen Erdenzustand und Zustand zwischen dem Erdenleben und einer neuen Geburt. Sondern hätte es vielleicht ein bisschen eine Auf- und Abbewegung gegeben, aber nicht diesen starken Unterschied. Weil was wir als Tod bezeichnen, ist einfach der Punkt, dass wir jetzt den physischen, diesen harten, unbrauchbar gewordenen Erdenleib ablegen und dafür aber sehr hoch letztlich aufsteigen in die geistige Welt. Zwischenzeitlich, bis wir dann wieder zu einer neuen Geburt herunterkommen. Das dauert in Erdenjahren gemessen relativ lang, wobei in unseren Tagen jetzt oft die Zeiten zwischen den Inkarnationen auch sehr kurz sind, muss man dazu sagen. Das kosmische Maß, wie es im Übrigen auch in der Bibel erwähnt wird, weil es ist nämlich nicht wahr, dass Reinkarnation gar nicht erwähnt wird in der Bibel, es gibt einzelne Stellen, das ist im Übrigen mit Sicherheit auch der Grund, warum es von der Kirche nicht verboten ist, darüber zu sprechen. Es ist also nicht heretisch, ketzerisch, man sieht es nur gar nicht gern, weil es passt irgendwie nicht rein, am besten man redet nicht darüber, aber es ist definitiv nicht verboten. Das ist nämlich sehr interessant, weil sonst ist alles, was irgendwie störend ist, hat man verboten und gilt als Ketzer, wie schon das ausgeschieden worden. Das, und das hieß nämlich, verboten heißt wirklich Denkverbot. Es heißt Denkverbot in Wahrheit. So war es gemeint, weil die ganze Theologie ist was, was eben Ausarbeitung dieses aristotelischen Denkens ist, das man angewandt hat auf die Erklärung und Betrachtung der Bibel. Und Scholastik bedeutet dann letztlich, was ist richtig gedacht und was ist falsch gedacht. Und im christlichen Sinn darf man natürlich nur das Richtige denken. Das heißt, was falsch gedacht ist, das ist ketzerisch. Und das heißt, der Christ darf es eigentlich nicht einmal denken, in Wahrheit. Und das, es gibt genug Stellen, wo es ja sehr deutlich heißt, die Gedankensünde ist eigentlich die noch schlimmere. Also die äußere Tat ist geradezu nur das harmlosere. Also die Gedankensünde ist das Schlimmere bei allen Dingen. Und das hat natürlich auch einen sehr realen Hintergrund, weil was bedeutete denn diese ganze Scholastik, indem sie dieses letztlich abstrakte Verstandesdenken bis zur höchsten Präzision entwickelt hat? Das heißt, dass damit aber auch eine Wirkung bis ins physische Gehirn vorhanden war. Und das hat es geprägt. Und falsches Denken hätte das Gehirn falsch geprägt. Und in gewisser Weise war ja eine Aufgabe, dass der Mensch einmal wirklich ganz mit beiden Beinen bewusst auf der Erde steht und bewusst einmal dieses eine einzige Erdenleben ganz, ganz wichtig nimmt. Weil wenn man zurückschaut in die alten orientalischen Kulturen, ist ein gemeinsamer Zug immer, das Leben herzugeben, sozusagen zu sterben, sei es im Kampf oder sonst wo, oder von mir aus auch durch rituellen Selbstmord oder was, ist nicht so eine dramatische Geschichte. Wenn es sein muss, ist es so. Man hängt nicht so an der Erdenwelt, weil die Erdenwelt im Grund eh immer so ein bisschen als Jammertal empfunden wird, in das man versetzt ist. Also spätestens seit der urindischen Zeit fängt man an, das so zu empfinden. Die Erdenwelt ist eigentlich finster, eigentlich bin ich da im Exil. Meine Heimat ist im Geistigen und dort will ich wieder hin. Also Tod sei willkommen im Grunde. Also das ist im Grunde nicht wirklich eine Strafe für die Menschen gewesen, da hinüberzugehen. Und er sollte jetzt einmal hier diese Erdenwelt ganz, ganz wichtig nehmen und zu sagen, hier, schau, dass du hier das Geistige hereinholst, hier auf Erden. Nicht such's immer nur im Jenseitigen sozusagen, sondern such es hier, nimm diese Erdenwelt wichtig, selbst auf die Gefahr hin, dass du jetzt da nichts Geistiges mehr schaust. Selig sind die, die da glauben und nicht schauen. Wie es dem Thomas, dem ungläubigen Thomas, dann vom Auferstandenen gesagt wird, nicht wahr? Also es musste die Zeit kommen, wo der Mensch wirklich nicht einmal mehr den geringsten Einblick ins Geistige hat. Das Interessante ist, dass das gerade zur Zeit der Hochblüte der Scholastik, um 1250 herum, das ist zur Zeit Thomas von Aquin. Also Thomas von Aquin, kann man sagen, ist die Blüte der Scholastik schlechthin. Da gibt es eine kurze Zeitspanne, wo nicht einmal die höchsten Eingeweihten ins Geistige hineinschauen konnten. Also eine Zeit der totalen Verfinsterung, die für die Rest der Menschheit sowieso schon lange da ist, aber wo selbst die höchsten Eingeweihten für eine kurze Zeit heißt zumindest ein paar Jahre, nicht hineinschauen konnten ins Geistige.
Das war Mittelalter, oder?
Mittelalter, ja, Mittelalter, Hochmittelalter, 1250. Naja, auch zu der Zeit gibt es in Indien eine kurze Zeit, wo sie nicht hineinschauen konnten. Also das ist etwas, was weltweit gilt. Das war, wie gesagt, keine lange Zeit, also keine lange Epoche. Es ist ganz kurz, aber es war von entscheidender Bedeutung. Also das für Europa zumindest von entscheidender Bedeutung, dass damit der Abschluss der Scholastik geliefert werden konnte, ein Denken, das absolut ans physische Gehirn gebunden ist und das keinen Rest der Hellsichtigkeit drinnen hat. Weil, was ist das Denken ursprünglich? Das Denken ist ursprünglich etwas, was ein Rest der Hellsichtigkeit ist. Aus dem ist entstanden. Das heißt, es gab einmal ein bildhaftes, traumhaftes, imaginatives Erleben, das, aus dem ist langsam eine Art bildhaftes Denken geworden, wo der Mensch also mit der Zeit etwas mehr Bewusstsein bekommen hat, ich kann diese Bilder auch beeinflussen und verändern. Während es ursprünglich so war, dass er sie einfach zur Kenntnis genommen hat, so wie wir halt heute einen Traum erleben und ihn hinnehmen müssen, so wie er kommt. Und so wie es aber unter Umständen manchmal bei den Träumern, die sogenannten luziden Träume gibt, wo man also schon nahe dem Erwachen ist, wo man weiß, man träumt, aber wach genug ist, zu wissen, dass man träumt und den Traum auch beeinflussen kann. Also da kann man anfangen, das Traumgeschehen zu steuern.
Das sind dann also schon die höheren, bewussteren
Das ist richtig, ja, das ist nämlich der Moment, wo das Ich im Grunde schon hereinkommt wieder. Also das geht da auch nur kurz vorm Aufwachen, dann ist das möglich.
Ich weiß, ich will jetzt weiter träumen.
Ja, genau.
Und steige wieder in dieses...
Wo man wieder einsteigt, richtig. Ja, genau. Genau, wo man das in der Hand hat. Ganz genau. Also, so muss man sich vorstellen, aber ist mit der Zeit das Denken entstanden. Also erst war so was Traumartiges, es war halt nur nicht so chaotisch wie unsere Träume heute, sondern es war was viel Geordneteres, was wirklich die Realität, die geistige Realität wiedergespiegelt hat. Und dann kam aber immer mehr der Moment, wo die Menschen gefühlt haben, ich kann das aber beeinflussen, ich kann darin selber tätig werden. Das heißt, es entsteht so etwas wie ein in Bildern Denken mit der Zeit. Denken nur sehr unter Anführungszeichen, weil es mit unserem modernen logischen Denken noch sehr wenig zu tun hat, aber in Bildern. Und daher schildert man auch alles in Bildern, daher die alten Mythologien und das alles, ein Schildern in Bildern, die man eben so erlebt hat, aber auch bis zu einem gewissen Grad bewusst mit ausgestaltet hat. Und daher auch sehr ausgestaltet hat, nachdem natürlich, wie die eigenen kulturellen Bedingungen waren. Das heißt, diese Elemente fließen ein mit der Zeit. Und aus dem entsteht dann erst die Philosophie. Wenn man die ersten Naturphilosophen anschaut, ist das noch sehr ähnlich der Mythologie. Sehr bildhaft alles. Und logisch noch gar nicht. Ja, selbst bei Platon noch ist das eigentlich bildhaft. Ja, Höhlengleichnis zum Beispiel. Also alles ist in Gleichnissen. Die wichtigsten Dinge sind alle in Gleichnissen geschildert. Alles in Bildern. Und dann erst kommt der Aristoteles, der nämlich diese Bilder nicht mehr erlebt. Obwohl er sich sehr wohl noch bewusst ist, also dass es das Geistige gibt und auch wenn es er jetzt nicht mehr so erleben kann. Also er ist einer, der es jetzt zunächst einmal nicht erlebt. Er ist der, bei dem das aufhört im Grunde. Aber er ist sich noch bewusst, woher es kommt. Also das heißt, er erlebt eigentlich jetzt die Gedanken sozusagen zwar nicht mehr in dem Moment, wo sie noch bildhaft sind, das heißt, wo sie noch im Ätherischen drin sind, das heißt es nämlich in Wahrheit, aber er erlebt sie ab dem Moment, wo sie heraussterben aus dem Ätherischen und wo er sie fast mit dem Intellekt fast. Wobei er dem Gehirn selber dabei noch gar keine besonders große Bedeutung zumisst, weil er nämlich sehr deutlich erlebt, nämlich wo diese Ätherströmungen herkommen, die dann absterben. Die kommen nämlich vor allem da aus der Herzgegend heraus. Da sind Ätherströmungen, die aufsteigen und die im Gehirn dann ersterben letztlich. Aber die Quelle ist da, also das weiß Aristoteles sehr gut. Und daher schildert er ja dann den Sitz des Denkens oder ist da, in der Herzgegend. Und da ist das Wichtige. Und das Gehirn oben ist ein Blutkühler. So schreibt das. Was es im Übrigen eh auch ist. Aber er weiß noch deutlich, wo die Gedanken ihren Ursprung haben. Sie haben nicht ihren Ursprung da oben. Sie haben, auch wenn wir heute denken, nicht in Wahrheit ihren Ursprung da oben. Nur werden sie uns da oben erst bewusst. Weil sie da oben erst sterben. Da sterben sie oben. Und dort, wo sie sterben, dort werden wir uns ihrer bewusst. Also das beginnt mit Aristoteles. Der ist sich dessen noch bewusst. Die großen Scholastiker, namentlich immer Thomas von Aquin, müssen jetzt mit dem arbeiten. Sie haben das Bewusstsein, es kommt von da, aber sie erleben die Bilder nicht mehr, sie erleben sie erst, wenn es abstirbt da oben. Erst interessanterweise ganz am Lebensende kommt der Thomas von Aquin zu hellsichtigen Erlebnissen. Ganz kurz vor seinem Tod. Worauf er dann sagt, also, alles, was ich bisher geschrieben habe, ist nichts. Aber weiter ist dann aus dem nichts mehr gekommen, weil da war seine Aufgabe für die Inkarnation dann erledigt. Weil die bestand eben darin gerade das, was Aristoteles begonnen hat, zur Blüte zu führen, ausreifen zu lassen und zu verbinden ganz mit dem Christlichen. Und heute muss schon wieder der nächste Schritt kommen. Heute müssen wir anfangen, uns früher dessen bewusst zu werden. Das heißt, bevor es abstirbt. Das heißt, das Herzdenken, das eigentliche Denken daher unmittelbar zu ergreifen. Und dabei aber trotzdem dieselbe Bewusstheit behalten, wie wir sie heute nur anhand der abgestorbenen Gedanken haben. Aber an denen haben wir das Bewusstsein gelernt. Und daran lernen wir eben dieses Bewusstsein im rein Seelischen, dieses Gegenstandsbewusstsein im rein Seelischen, was die Elohim im großen kosmischen Maßstab lernen. Das lernen wir gerade daran. Und daher Ruach Elohim, die Verstandesseele der Elohim, die aber ausreift bis zur Bewusstseinsseele im Laufe der 7 Schöpfungstage. Und den Prozess müssen wir durchmachen auch. Dann machen wir im Kleinen eben nach diesen Schöpfungsprozess der Elohim, aber dann sind wir fähig, gerade dadurch auch eben diese Christuskraft immer mehr jetzt in das einzelne Ich aber aufzunehmen. Was zuerst war die Gemeinschaft der Elohim, was später insbesondere war die Gemeinschaft des hebräischen Volkes, was sich dann von den 12 Stämmen Israels einengt, aber auf den Stamm Juda, also auf das jüdische Volk, ist ja interessant, wie das immer kleiner wird. Zuerst sind es 12 Stämme, dann ist einer, der eine besondere Rolle bekommt, nämlich der Stamm Juda. Und dann, da fällt hinein, also dann die Geburt des Christus, und ab da beginnt die Zeit, wo es möglich ist, dass der einzelne Mensch diese Christuskraft in sich aufnehmen kann. Und da eben um diese Zeitenwende natürlich herum, das ist einmal ein Thema für einen ganz anderen Anlass, interessanteste Phänomene, wie das im Kreis der Apostel sich alles abspielt, also was da interessante Impulse sind. Ja, da müssen wir mal reden darüber. Auch mit diesen eben Einweihungsvorgängen des Lazarus, da gibt es interessanteste Geheimnisse, die damit verbunden sind, die ganz was Spezielles auch an sich haben. Einerseits, was aber andererseits wieder ein Muster für die zukünftige Entwicklung überhaupt ist. Gut, das sind jetzt wieder so viele offene Fragen. Wenn ihr jetzt noch irgendwas dazu fragen wollt, oder so jederzeit. Es ist halt jetzt einmal so ein bisschen wieder eine Zusammenstellung, Überblick, Durchgang allgemeiner Art gewesen.
Ich möchte nur anmerken, dass wir beim Shin stehen geblieben sind, da, und dass wir nächstes Mal vielleicht das I und das T auch behandeln, damit das vollständig
ist. Richtig, ja, richtig. Wir sind so ein bisschen am Weg dorthin. Als Vorschau darauf, mit dem I und T ist der Einschlag des Geistigen, das jetzt schöpferisch wirkt. Also das, was Shin ist, so der Übergang, Weil Shin ist einerseits das älteste Element überhaupt, also was auf der alten Saturnwelt entstanden ist, dieses Feuerelement, aber andererseits zugleich das unmittelbarste Tor, durch das Geistige, das aktuell schöpferisch tätig Geistige hereinkommt. Das heißt, das Feuer ist das Faszinierendste, was es überhaupt gibt, und nicht umsonst fasziniert die Menschen das Feuer immer. Es ist doch was Faszinierendes. Ich merke das immer bei den Schülern im Chemieunterricht. Wenn wir ein Feuer machen und wenn es irgendwo knallt und ordentliches Flamme entsteht, da sind sie begeistert. Und ich gebe zu, ich auch. Ich gebe es ganz offen zu, ich erfreue mich selber immer da, wenn da irgendwie was Schönes tut, weil einfach das Feuer ein Wunder ist. Das ist wirklich das Wunder, wo für einen Moment sichtbar wird, in der äußeren Erscheinung das höchste Geistige in Wahrheit. Das kommt dort durch, diese Kraft kommt da durch und die trägt alles und es ist zugleich aber das feinste stoffliche Element. Das heißt, das, was trägt das Ganze. Im Untergrund des Stofflichen ist überall dieses Element auch drinnen. Es erstarrt nur an der Oberfläche, könnte man sagen, und dann wird das Luftelement daraus und wenn es noch ein bisschen starrer wird, wird das Wasserelement aus, und wenn es ganz starr wird, ist das feste Erdelement. Aber darunter ist immer noch das Feuer, und wie ja sogar die Physik zeigt, kann man es herausholen letztlich noch irgendwann und befreien daraus, mit katastrophalen Folgen unter Umständen, aber nicht mehr in der Atomtechnologie, Kerntechnologie. Aber da steckt etwas von dem Feuer drinnen, also weil das die Brücke schlägt zwischen dem höchsten Geistigen und dem Stofflichen. Also da kommt es herein und mit dem IT, da schlägt es dann ein, das jetzt im Moment tätige, schöpferische Geistige, Bereshit. Das ist also der ganze Weg da drinnen, von dem Alten, das herüberkommt und das aber durch neue Einschläge umgeformt wird. Und was Neues hineingebracht wird. Das heißt, es ist eigentlich die Kurzerzählung der ganzen Schöpfungsgeschichte. Wenn man es also in einem Wort zusammenfassen will, dann sagt man Bereshit. Und wenn es einem gelingt, das Bild, das dahinter steckt, immer lebendiger zu machen, dann entwickelt sich im Grunde die ganze Schöpfungsgeschichte daraus, aus dem einen Wort heraus. Nämlich aus dem Bild, das dahinter steckt. Weil das ist einmal zuerst immer ein sehr unscharfes Bild noch, und wenn ich immer mehr Details beginne zu erkennen, dann gliedert sich es aus dem. Weil da wirklich eines das andere bedingt. Das ist nämlich das Interessante. Diese Worte sind wirklich schöpferisch auch in Wahrheit. Das heißt, sie erregen uns an zum Schöpferischen. Und weil indem wir dieses Bild ausgestalten und lange meditieren darüber, es uns eben in der Seele aufbauen, uns vor uns hinstellen, dieses, was sich da dreht und so weiter, in dieses Feuerelement, das drinnen ist, das aber zunächst noch ganz dunkel, also finster ist, es ist noch nicht Licht zunächst. Das erste Lichtfunke kommt mit dem I, mit dem J herein, da mit dem kleinen Ding da oben. Das J, das der nach Ansicht der Kabbalisten überhaupt der Ursprung der Schriftzeichen der Hebräischen ist und für das Ich eigentlich steht, aber für das göttliche Ich.
Das in Wahrheit. Ist der Mütter.
Das J ist keines der Mütter. Ja. Das kleine Hackerl da oben, das winzigste. Also das Shin ist eine der Mütter, das Aleph, das ist der dritte Buchstabe, der gar nicht ausgesprochen wird. Aleph, aus dem ist zwar das griechische Alpha oder unser A geworden, aber es ist kein Vokal, weil die Hebräer keine Vokale schreiben. Es ist ein neuer Stimmansatz, wenn man neu ansetzt zu sprechen. Vereisen statt verreisen. Vereisen. Noch einmal ein neuer Silbenansatz. Ich unterbreche mit neuem Ansatz. Das ist an sich dieser Aleph-Laut. Kann aber vokalisiert werden, was sich dann durch entsprechende Punkte anzeigt. Also die zwei den waagerechten Punkt darunter, unter dem Resch eigentlich deuten an, dass das Nächste als E ausgesprochen wird. Das heißt, das Aleph wird als E ausgesprochen. Zwei horizontal nebeneinander liegende Punkte bedeuten ein E. Das ist eben diese Punktierung, die später reinkommen sind. Früher haben die Hebräer das ohne diesen Punkt dann lesen können. Die haben einfach aus dem Zusammenhang sowieso gewusst, wie sie es vokalisieren müssen. Und während da diese zwei Senkrechten sind im Übrigen nur so ein Schwa-Laut, ein E, das fast nicht ausgesprochen wird, dann heißt es nicht Bereshit, sondern Bereshit, Bereshit, Bereshit. Das ist so ein E, das fast nicht praktisch nicht hörbar ist, aber irgendwo im Hintergrund doch da ist. Und also das Aleph, das ist der Mutterbuchstabe, der in Wahrheit mit der Luftwelt, mit der alten Sonnenwelt zusammenhängt. Aleph. Also wenn man es als A vokalisiert, dann ist dieses Öffnen im Atem drinnen auch ein bisschen. Steiner sagt Aleph, das ist der eigentlich der atmende Mensch überhaupt. Im Buh baut er sich dann zu Hause. Und die dritte Mutter, die Mondenmutter, ist da noch nicht drinnen. Das ist das Mayim, das M. Das ist die Wasserwelt. Das ist das dichteste Stoffliche. Kommt aber dann in den nächsten Worten, weil da verdichtet sich es dann noch weiter. Aber da ist es erst versteckt sozusagen. Wenn man lang genug über das meditiert, dann kommt schon das andere raus noch auch. Aber unmittelbar in den Buchstaben ist es da nicht drinnen, die dritte Mutter.
Glücklich jede Frau, die Brigitte heißt.
Genau.
Brigitte.